Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken für diesen Tag, den du uns gibst. Wir erkennen dich als den Schöpfer und den Retter unseres Lebens. Wir wissen um dein Handeln für uns. Wir danken dir für das, was du für uns getan hast und was du für uns geworden bist und ehren dich am Anfang dieses Tages. Hab ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen können und diesen Tag dafür nutzen können, nicht nur uns einander zu sehen, sondern vor allem auch die Bibel aufzuschlagen, zu wissen, dass dein Heiliger Geist, der in uns wohnt, dieses Wort lebendig machen kann für uns. Und so möchten wir heute Morgen um dieses Geschenk bitten, dass das passiert, dass das geschieht, dass über dem Hören auf dein Wort Neues in uns wieder heranwächst, manche Verkrustung sich löst, manche Fehleinstellung sich wieder korrigieren lässt und dass du das tust, was du immer wieder getan hast, dass du Menschen froh machst über dem, was du bist und was du für uns getan hast. Und so wünschen wir uns einen Tag unter deinem Segen und bitten dich um dieses ganz besondere Geschenk. Wir denken auch an die andere Gruppe, die noch mit uns im Haus ist, die Väter und ihre Töchter, bitten dich ebenfalls um deinen Segen für sie und wollen dir, unserem Gott, die Ehre und den Dank bringen. Amen.
Wir wollen noch auf den Text hören des heutigen Vormittags, Galater 1, 1 bis Vers 17. Paulus Apostel, nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, den Versammlungen, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, welchem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist. Nur dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn wir auch, oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigen, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, in dem ich ein übermäßiger Eiferer für die väterlichen Überlieferungen war. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wiederum nach Damaskus zurück.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich wieder hier zu sein, in eurer Mitte und mit euch zusammen. Und wir haben ein Thema, den Galaterbrief. Das heißt, dass wir uns zuallererst vergegenwärtigen sollten, dass es sich bei den Briefen des Neuen Testamentes großenteils und gerade bei den Paulusbriefen wie dem Galaterbrief, Korintherbriefen, Römerbrief um echte Briefe handelt. Wir lesen die Bibel ja in der Regel flächig, als wäre sie für die Ewigkeit geschrieben und nicht so konkret auf einen Adressaten hin. Was aber einen echten Brief ausmacht, Das ist ja, dass ein ganz bestimmter historischer Absender, eine ganz bestimmte Person, in einer ganz bestimmten Situation, aus einer Situation heraus, an eine ganz bestimmte Adresse schreibt. Es wäre nicht sehr zielführend, wenn wir bei der Verteilung der Post, wenn wir hier eine längere Freizeit hätten, einfach sagen, alles ist für alle geschrieben und wir tauschen einfach die Briefe aus und würden die Adressen nicht beachten. Das käme der Neugierde des alten Adam zwar etwas entgegen, aber vieles würden wir von den Briefen nicht verstehen, weil Briefe immer konkret von einer Person an eine Person oder Personengruppe geschrieben sind. Hier haben wir nun einen Brief, der etwas seltsam beginnt. Normalerweise begann man damals die Briefe, Paulus selber auch, man kann das schön vergleichen, wenn man die Briefeingänge einfach nacheinander einmal in der Bibel liest, so dass zunächst der Absender genannt wird, dann der Adressat und dann hat man damals schon im Briefkopf gleich einen Gruß formuliert. Also das, was bei uns am Ende steht, hat man damals schon oben in den Briefkopf hineingegeben. Also Absender, Adresse, Gruß. Dann schloss man in der Regel einen überleitenden Abschnitt an, den wir auch kennen. Also, liebe Emma, nachdem dein Brief leider schon 5 Jahre bei mir liegt, ist es notwendig zu betonen, dass mein Herz stets bei dir war und es war nur meine Überlastung, dass ich bisher noch nicht geantwortet habe. Nimm meine Trägheit im Schreiben als Ausdruck meines Fleißes des Herzens, ich bin dir umso enger verbunden. Oder sonst irgendetwas, was man überleitend sagt, um die Verlegenheit zu überbrücken, dass man viel schneller hätte antworten müssen. An dem Galaterbrief fällt schon auf, und wir haben es sicherlich beim Vorlesen und Hören schon gemerkt und haben es als seltsam empfunden, dass Paulus hier sehr direkt mit der Tür ins Haus fällt. Da, wo ich normalerweise diese Höflichkeitsfloskeln erwarte, also irgendwas Verbindliches, ich war immer mit euch verbunden, schreibt er an anderer Stelle, ich bin immer in Gedanken bei euch, ich wollte euch besuchen, bin verhindert bisher. Also diese verbindenden Dinge fallen hier ganz raus und in 1,6 setzt er ein, die Ohren waren geschärft, jetzt kommt eine Freundlichkeit, nicht? Ihr, liebe Galater, liegt mir so am Herzen, ich bin so glücklich über euch. Und er sagt, ich bin entsetzt. Das heißt, es ist ein Brief, der eine Problemsituation voraussetzt. Kein Brief aus einem glücklichen Urlaub des Apostels, kein Brief, in dem er sich einfach nur für eine Spende bedankt, wie bei dem Brief an die Philipper, und seiner Freude Ausdruck verleiht über die Herzlichkeit der Gemeinschaft mit der Gemeinde. Es ist ein Notbrief. So ist es auch nur zu erklären, dass Paulus schon im Absender in die Rolle der Verteidigung hineinkommt. Paulus, das ist sein Name, ein Apostel, das ist sein Titel. Beides ist selbstverständlich, wenn er einen offiziellen Brief schreibt. Und alle Briefe des Paulus sind offizielle Briefe. Die Bibelkenner unter uns wollen sich sofort melden. Halt, der Philemon-Brief ist doch ein Privatbrief. Nein, er ist der Brief an eine Hausgemeinde. Und es wird zwar Philemon angesprochen als Gemeindeleiter, aber es geht ja um ein Gemeindeproblem. Also auch der Philemon-Brief ist kein Privatschreiben, sondern ist ein Gemeindebrief. Freilich, dass Paulus nun direkt hinter seinem Titel, Paulus, ein Apostel, hinzufügt, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus, macht deutlich, dass sein Titel nicht angefochten ist. Also würde ich sagen, ich heiße Hans-Joachim Eckstein und bin Professor, und das bin ich nicht etwa aus Gnade oder das bin ich nicht, weil ich nicht gut wäre. Dann würden Sie sagen, ach du liebe Güte, was wird das denn nicht? Das wird ja anstrengend, einer, der sich gleich darstellen, verteidigen und wichtig tun muss. Aber die Situation des Paulus ist eine andere. Er muss sich hier als Apostel rechtfertigen. Aus den Korintherbriefen wissen wir, dass Paulus sich nicht verteidigt hat, wenn irgendeiner ihn nur anmotzte auf menschlicher Ebene. Paulus konnte ganz großzügig sein, wenn Menschen aus Neid ihm gegenüber despektierlich geredet haben. Seine Person, das war nicht der Punkt. Er mag sich geärgert haben, das war eine Sache für das brüderliche Gespräch, das war eine Sache fürs Gebet, aber da hat er keinen Brief für geschrieben. Wir wissen aus dem Korintherbrief, dass er erst dann nachdrücklich wird, wenn es nicht um ihn geht, sondern um das Evangelium, das mit seinem Apostelamt verbunden war. Es geht um das Evangelium. Das heißt, dass wir heute Morgen zwei Themen haben. Das Thema des Absenders, wer ist dieser Paulus, wer ist dieser Apostel, warum ist es so wichtig, dass wir Apostel haben? Und das Zweite, warum muss Paulus um das Evangelium hier kämpfen? Was heißt eigentlich Evangelium? Wie haben wir es zu verstehen? Paulus, der Apostel und sein Evangelium. Von unserer Neuzeit her würden wir sagen, es kommt in der Regel doch nicht so genau drauf an. Vielleicht würden wir im Religiösen noch sagen, also christlich sollte der Glaube sein, so gesamtgesellschaftlich. Aber okay, es gibt dann auch noch Ökumene mit den Juden, da haben wir eine gemeinsame Basis, da kann man auch zusammen beten. Einige sind noch kühner und sagen, glauben nicht sowieso alle abrahamitischen Religionen an den einen Gott, also warum keine gemeinsamen Gottesdienste zwischen Muslimen, Juden und Christen? Das ist die äußere Schicht unserer gesellschaftlichen Problemlage heute. Für Paulus wäre das, wie für die Propheten des Alten Testamentes, schlechthin nicht nachvollziehbar. Das heißt, der äußere Ring dieser Thematik ist für das Neue Testament wie für das Alte Testament ganz klar. Natürlich gibt es nur einen Gott. Natürlich können nicht drei dieselbe Welt erschaffen haben. Und insofern irritiert unsere gesellschaftliche Frage immer, ja, haben wir nicht alle einen Gott? Deshalb, weil die Frage schillert. Natürlich kann es nur einen Gott geben, aber es ist ja die Frage nach der Identität. Und es geht nicht darum zu sagen, Hauptsache du glaubst an einen Gott, egal an welchen. Das ist nicht das Bekenntnis des Judentums Israels und auch nicht das Bekenntnis der Kirche. Aber im Fall vom Galaterbrief geht es gar nicht um die Frage einer weltweiten religiösen Ökumene, sondern es geht um die Frage der innerchristlichen Ökumene und des Streites um Wahrheit innerhalb unseres christlichen Glaubens. Also die äußere Frage ist hier gar nicht im Blickpunkt. Paulus redet hier nicht von einer Ökumene der Religionen. Da würde er sagen, natürlich sind wir tolerant, wir wollen ja auch Toleranz. Natürlich lassen wir andere walten, wir wollen ja auch unsere Gottesdienste feiern können. Aber gemeinsames Gebet, das kommt nicht in Frage. Das ist relativ einfach zu beantworten. Nein, der Galaterbrief hat mit einem anderen Phänomen zu tun. Nämlich mit dem Phänomen, dass sich verschiedene Gruppierungen mit verschiedenen Lehren auf denselben Jesus Christus beziehen und die Wahrheit für sich selbst beanspruchen. Nun kann das an sich schon für uns überraschend sein. Warum? Weil wir in der Regel die Urgemeinde, also ohne H, nicht Urgemeinde, ursprüngliche Gemeinde, die Urgemeinde in Jerusalem, die frühe Kirche, etwas rosarot malen. Wir sagen, heute haben wir Endzeit, da gibt es viele Gemeinden und Kirchen, da gibt es Streit innerhalb der Kirchen und Gemeinschaften und Gemeinden. Damals war noch alles anders. Zunächst einmal hat es etwas sehr Beruhigendes und Befreiendes für uns festzustellen. So wie es heute ist, war es schon immer. Es gab noch nie die eine Gemeinde. Unbestritten, mit einem Apostel, einer Lehre und ohne Streit und Auseinandersetzung. Das wäre jetzt, wenn am ehesten natürlich Langensteinbach, nicht? Und von hier aus dann in die Täler hinab würde die Wahrheit fließen wie die Bäche. Aber so war es noch nicht mal in Jerusalem und bei der Urgemeinde. Man kann sogar sagen, und das ist vielleicht ein ganz verfremdender Gedanke, dass wir das Neue Testament, menschlich gesprochen, dem Umstand verdanken, dass es von Anfang an Auseinandersetzungen und Ringen um die Wahrheit gab. Paulus hat keinen seiner Briefe als Rentner geschrieben, nach dem Motto, was mache ich jetzt, um meiner Frau nicht auf die Nerven zu gehen. Er hatte wohl keine Frau, auch als Rentner nicht, und er hat das Rentenalter nie erreicht, wie wir nachher in der Chronologie noch entdecken werden. Er war auch nicht Professor für Theologie in Antiochien oder in Korinth oder in Ephesus, dass er sagt, ich habe ein Forschungssemester und jetzt schreibe ich mal eine Theologie von A wie Adam bis Z wie Zion und genieße die Zeit und schreibe mal ein Buch, das schon immer geschrieben werden musste. Sondern Paulus hat immer aus Not geschrieben. Seine Briefe waren immer Brandschreiben, wenn Probleme da waren und er konnte nicht selber persönlich da sein. Das heißt, die Paulusbriefe vertreten den Apostel in Situationen, in denen er nicht überall gleichzeitig sein konnte. Und wenn man auch bei Leuten wie Andreas und mir den Eindruck hat, wir wären welche, die überall sein könnten gleichzeitig, es klappt weder bei uns noch hat es bei Paulus damals geklappt, sondern in der Tat auch Paulus konnte nur an einem Ort sein und dann schrieb er diese Briefe. Der Galaterbrief setzt nun die erste große Krise der frühen Kirche voraus, für die Paulus sich leidenschaftlich eingesetzt hat, in der er sich eingesetzt hat. Und man kann sogar sagen, wiederum menschlich gesprochen, durch die er sein Leben dahin gegeben hat und verloren hat. Es waren die Themen des Galaterbriefes, die Paulus nötigten, nach Jerusalem zu gehen. Und dort ist er gefangen genommen worden und kam nicht mehr frei. Aus himmlischer Perspektive hatte das natürlich einen höheren oder tieferen Sinn. Das alles ist unbestritten, aber wir müssen den Ernst des Themas des Galaterbriefs uns vor Augen führen. Menschlich gesprochen hat er über diese Probleme sein Leben gelassen. Was war das Problem? Nun, Paulus hat die Galater entweder bei der ersten oder bei der zweiten Missionsreise missioniert. Sie waren überwiegend Heiden. So werden sie auch hier angesprochen im Galaterbrief. Das heißt, sie waren aus den Völkern heraus missioniert worden und Paulus hat alleine Jesus Christus als den Weg zum Heil, den Weg zum ewigen Leben, zur Rechtfertigung verkündigt. Das werden wir heute Mittag noch entfalten. Kaum war Paulus weggegangen, kamen einige, die sich auf Jerusalem bezogen. Näherhin sich bezogen auf den Bruder Jesu, da wir nicht heute katholisch, wohl am katholischen Tag, aber nicht katholisch feiern. Jesus hatte Geschwister und ein leiblicher Bruder hieß Jakobus, also nicht der Zebedaide aus dem Jüngerkreis, sondern ein leiblicher Bruder. Und sie bezogen sich auf Jakobus. Paulus lässt offen, war das eigentlich die Meinung des Jakobus oder waren das nur Musterschüler, die jetzt meinten, im Namen ihres Lehrers es übertreiben zu müssen. Auf jeden Fall waren es Jünger, die sich auf die Jerusalem-Apostel bezogen und die kamen in die galatischen Gemeinden und haben gesagt, das, was Paulus euch verkündigt hat, ist nicht genug. Es trifft zu, das Evangelium des Paulus, aber es ist nicht hinreichend. Ihr müsst erst Juden werden, bevor ihr Jesus als Messias überhaupt für euch gelten lassen dürft und ihn anerkennen dürft. Das heißt, dass ihr als Männer euch beschneiden lassen müsst und als Männer und Frauen die ganze Tora-Observanz, die ganze Befolgung des Mose-Gesetzes auf euch nehmt. Mit allen Ritualgesetzen, dem Heiligen von Feiertagen, dem Essen nach Unterscheidung dessen, was rein und unrein ist. Ihr müsst die ganze Tora erfüllen. Das heißt, schon hier in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts, 20 Jahre nach Christi Kreuz und Auferstehung ging ein Riss durch die Kirche und die Frage entstand, was ist wahr, was ist Grundlage unseres Glaubens, was ist die Wahrheit des Evangeliums und wie können wir das klären? Und wenn wir heute Morgen ein bisschen Schwarzbrot zusammen essen, das ist ja morgens noch bekömmlicher als abends, dann deshalb, weil wir heute in einer vergleichbaren Situation sind. Wir haben heute hunderte Gemeinschaften und Gemeinden von ganz streng gesetzesobservant bis hin zu charismatisch halb schon auf der Wolke lebend und zwischendrin landeskirchliche Strukturen, freikirchliche Strukturen, das Konzept von Hausgemeinden, von Ortsgemeinden, all das nebeneinander Und wir haben jetzt nicht etwa in der Anbetung Christi eine Ökumene, dass wir sagen, ihr glauben ja alle an den gleichen Christus, sondern teilweise sprechen wir uns gegenseitig das Gemeinde- und Kirche-Sein im tiefsten Sinne ab. Als die katholische Kirche sagte, es gibt nur eine Kirche vor wenigen Jahren und alle anderen sind wohl Religionsformen und kirchliche Gemeinschaften, aber nicht Kirche, haben alle Protestanten entsetzt aufgeschrien. Aber seid ehrlich, wir sagen dasselbe. Nicht? Das heißt, dass jeder von uns letztlich denkt, dass die eigene Gemeinde- und Kirchenform die schlechthin optimale ist. Und dann geht es nur darum zu sagen, was passt noch mit rein. Dann sind die einen in der Allianz mittendrin oder eher am Rand. Die einen haben noch Kontakt zur Landeskirche und dann sagen die Landeskirchler, naja, also die Gemeinschaften, die landeskirchliche Gemeinschaften sind, die sind ja noch unter unserem Hut. Hauptsache, sie kommen in unseren Gottesdienst und zahlen Kirchensteuer. Nicht? Aber Wiedertäufer, das ist schon ein Problem. Oder die, die dann eigene Gemeinden bilden, sind ein Problem. Das heißt, damals wie heute besteht das Problem, worin gründet eigentlich unsere Einheit? Weil der Vielgestaltigkeit unserer Frömmigkeit, der Vielgestaltigkeit unserer Organisationen und der Akzentuierungen, die wir als Christen haben. Nun sagen wir natürlich, das ist doch ganz einfach, wir haben doch alle das Neue Testament. Also berufen wir uns einfach auf die Bibel. Ist das erfahrungsgemäß schon eine hinreichende Grundlage, um alle Probleme zu lösen? Nein. Da haben wir als christliche Kirchen ein Problem, denn alle beziehen sich auf das Neue Testament als ihre Gründungsurkunde. Also, das ist die Aufgabe für heute Morgen. Wie hat das denn Paulus geschafft? Wie konnte Paulus die Wahrheit des Evangeliums betonen, obwohl er damals nicht anders als wir heute doch empirisch, erfahrungsgemäß eine Vielstimmigkeit hatte? Und hier sogar konkret einen Konflikt, bei dem die Gegenseite, die anderen, seine Gemeinden nach seiner Wahrnehmung zerstören wollten. Also nicht Christus alleine sollte mehr Grundlage sein, sondern Christus und Mose. Nicht mehr Glaube und Gnade ist Grundlage unseres Lebens, sondern das sagten die Jakobus-Schüler, zu Glaube und Gnade muss auch dann das Werk dazukommen und die Befolgung des Gesetzes. Zunächst möchte ich mir Paulus selber anschauen. Paulus hatte einen Vorteil, der uns zunächst als Vorteil gar nicht so erscheinen mag. Er hatte eine Lebenswende. Immer dann, wenn ich in der Seelsorge Menschen zu tun habe, die nicht in christlich behüteten Verhältnissen aufgewachsen sind, versuche ich sie daran zu erinnern, dass das nicht nur Nachteile hat. Wenn jemand die Welt kennt, ist sie ihm schon keine Versuchung mehr. Ich bin selbst im Rheinland groß geworden und nicht kirchlich, christlich sozialisiert. Für mich ist Karneval nie eine Anfechtung gewesen, denn ich habe schon als 8-Jähriger betrunkene alte Frauen auf der Straße gesehen und gesehen, wie meine Mitschüler einfach nur da rumhingen. Das heißt, wenn mir jemand mit Karneval kommt oder mit Trinken oder mit Krölen in Köln an Karneval, ist mir keine Versuchung. Während wenn ich mit gut behüteten Pietisten in Württemberg zu tun habe, dann merke ich immer, dass die Studenten etwas rausschielen und sagen, hat die Welt nicht doch noch Reize? Und manches muss dann noch mal ausprobiert werden. Man grenzt sich von den Eltern ab und man muss erst seinen eigenen Glauben finden. Und manchmal geht das nicht im sanften Erwachsenwerden, sondern erst, was dann fromme Eltern irritiert, im Pendelschlag. Nicht? Man muss erst mal einen auf Welt machen, damit man dann wieder reifen kann, um zurückzupendeln. Paulus kannte das Gegenteil von dem, was Christus war. Denn er war, und das habe ich hier auf dieser Paulus-Chronologie uns zusammengestellt, freilich ist das sehr prägnant, das müssen wir nicht alles jetzt gleich durchschauen, das ist Arbeitsgrundlage für zu Hause. Paulus wurde wohl, wenn wir es richtig rechnen, im Jahre 10 nach der Zeitenwende nach Christi Geburt geboren. Das heißt, er war 10 Jahre jünger als Jesus Christus. Und wir können das eigentlich nur rückrechnen, weil er im Philemonbrief davon spricht, dass er ein Alter ist. Ein Alter war man damals mit 50. Nicht? Also man, die Ehrfurcht vor dem Alter hat mit 50 begonnen. Das heißt also, als Schwabe wird man mit 40 erwachsen, mit 50 hat man schon die Ehre des grauen Haares. Das waren die damaligen Verhältnisse, die Lebenserwartung war relativ kürzer. Er war nicht nur ein geborener Jude, der in der Diaspora lebte und damit wohl Hebräisch konnte, wie die apostolische Voraussetzung Aramäisch, aber eben auch Griechisch sprach als seine Heimatsprache, sondern er wusste auch noch den Stamm, zu dem er gehörte, was nicht selbstverständlich war bei Juden in der Zerstreuung, nämlich er war vom Stamme Benjamin, wie er betont, ich habe das oben in der ersten Zeile, dort in den ersten Zeilen einmal festgehalten. Von Lukas erfahren wir noch, dass sein Geburtsort Tarsus war, also in der von euch bereisten Türkei, Kleinasien. Und Lukas weiß auch, dass er das römische Bürgerrecht hatte. Das war ein Privileg, dass man quasi zwei Ausweise hatte. Und das römische Bürgerrecht war für alle im Römischen Reich mit Vorrechten verbunden. Das aber, was uns jetzt interessiert, war, dass er den Weg des Judentums lebte in äußerster Konsequenz. Und dies tat als Pharisäer. Nun haben wir ein Problem der Wirkungsgeschichte, dass für uns Pharisäer immer gleich ein arroganter Frommer ist. Das ist aber eine Einschränkung, das ist eine Beschränkung. Das ist ungefähr so ein Klischee, als wenn jemand von außen sagt, Pietisten sind arrogant oder sowas. Es gibt auch mal einen arroganten Pietisten, aber das ist nicht das Kennzeichen des Pietismus, sondern was bei den Pharisäern das Kennzeichen war, und insofern ist dieser Vergleich gar nicht so fernliegend, ist die Ernsthaftigkeit ihres Glaubens. Das heißt, Pharisäer sagten, nicht nur Priester sollen kultisch reinleben und quasi in Stellvertretung für Israel eine Heiligkeit leben, sondern die Pharisäer wollten die Heiligkeit der Priester in den Alltag übertragen. Wer die Erweckungsbewegung, die Geschichte des Pietismus kennt, der weiß, dieser Grundgedanke ist genau das, was uns ja auch geprägt hat von Anfang an, nämlich der Gedanke, nicht nur das richtige Wissen und Studieren, nicht nur das richtige Glauben abstrakt, sondern das richtige auch Leben, also gelebter Glaube, die Glaubenswirklichkeit im Alltag. Und Paulus verrät uns hier in den Versen 13 folgende, dass er diesen Weg des Pharisäers nun leidenschaftlich ging. Ein bisschen vergleichbar mit dem jungen Luther. Luther kannte die katholische Kirche, weil er nicht nur auch in der katholischen Kirche war, sondern als Mönch versuchte, seine Sache ganz korrekt zu machen. Das heißt, auf der Grundlage der Lehre alles richtig zu machen. So ist es bei Paulus gewesen. Aus seiner Perspektive heraus hat er die Gemeinde Jesu verfolgt. Das war nicht seine Inkonsequenz im Glauben, sondern das war die Leidenschaft seines Glaubens. Für ihn war es nicht denkbar, dass jemand anderes als Jahwe, dessen Namen er nicht ausgesprochen hätte, als Adonai, als Gott, als ein anderer angebetet wird, dass ein anderer den Titel Kyrios, Herr, bekommt, als der eine Gott. Für ihn als Jude und Pharisäer war klar, es gibt nur den einen Gott Israels und den allein darf man anbeten. Es gibt natürlich Davididen, also Nachfolger Davids, Könige, die als Sohn Gottes eingesetzt werden. Aber damit meinte man nicht, dass er Gott war, sondern nur ein Stellvertreter Gottes, aber auf der Erde. Propheten, selbst Mose, sie alle waren nur Menschen. Niemand gehört auf die Seite Gottes, alle sind nur auf der Seite der Menschen. Er hat diesen Jesus Christus verfolgt aus Frömmigkeit. Und nun hatte Paulus eine Lebenswende, von der er hier spricht, indem er sagt, dass in Vers 12 er eine Offenbarung Jesu Christi hatte, in 1,15 f, dass Gott ihm Jesus Christus offenbart hat. Das heißt, seine Frömmigkeit wurde durchkreuzt durch was? Nicht durch die Steigerung seiner Frömmigkeit, nicht durch seine eigene Vervollkommnung und Entwicklung. Seine Frömmigkeit wurde durchkreuzt und abgelöst durch die Selbsterschließung Gottes. Und hier haben wir schon zwei Ansätze von Glauben, die grundsätzlich einen Gegensatz bilden und wir ahnen gar nicht, wie viel Konsequenzen das für unser Leben bis heute hat. Die Frage nämlich, verstehe ich unter Glauben meine Bemühung, Gott zu entsprechen und zu Gott hinzukommen, mich zu Gott hin zu entwickeln? Oder verstehe ich unter Glauben die Wahrnehmung der Selbsterschließung, der Selbstoffenbarung Gottes? Ist der Glaube das, was ich initiiere, oder ist der Glaube das, was Gott mir eröffnet? Wer ist Subjekt meines Glaubens? Wer ist Subjekt meiner Frömmigkeit? Darum geht es in Wahrheit. Und wir können hier biografisch bei Paulus festmachen, was wir bis heute Abend in der Entfaltung unseres christlichen Glaubens auf uns beziehen und übertragen dürfen. Denn ich erlebe es bis heute als den Gegensatz, ob ich mit Katholiken rede, mit Landeskirchlern, Freikirchlern, ob mit Pfingstlern oder Schafranek-Schülern, nicht egal, von links bis rechts, von oben bis unten, wo immer ich mich orientiere, es gibt immer zwei verschiedene entgegenlaufende Arten, Glauben zu denken, zu predigen und zu leben. Reden wir von unserem Bemühen, Gott zu entsprechen, oder von Gottes Selbsterschließung in unser Leben hinein? Sollen wir uns zu Gott hin entfalten, oder entfaltet sich Gott in uns und durch uns? In der Tat ist es so gegenläufig. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt in einem kühnen Handstreich mit dem Schwert alle christlichen Gruppierungen geteilt bekommen und die einen gehören dahin, die anderen dahin. Sondern wenn wir kritisch sind, merken wir im eigenen Leben, dass wir wie im Pendelschlag immer wieder wechseln. Dass wir beginnen können bei der Gnade und rutschen dann doch wieder in die Gesetzlichkeit hinein. Dass wir am Anfang noch verstehen, was uns gezeigt wird, und im Alltag plötzlich rutschen wir wieder in das Prinzip des Adams, der Eva im Sündenfall. Denn damals schon war die Alternative: Wollen wir aus Gott leben und an ihm partizipieren und seiner Herrlichkeit? Oder wollen wir wie Gott leben und selber werden wie Gott? Das Problem von Adam und Eva war gar nicht, dass sie wie Gott sein wollten. Das Problem, ich weiß, was ich sage, nicht, dass sie wie Gott sein wollten, war kein Problem. Das Problem war auch nicht, dass sie ewiges Leben haben wollten. Das Problem war auch nicht, dass sie Gutes und Böses unterscheiden wollten. Das einzige Problem war, dass sie es ohne Gott wollten. Das heißt, dass sie ohne Gott haben wollten, was sie in Gott schon hatten, und hätten sie es ergriffen, dann hätten sie es auch bleibend gehabt. Das also ist jetzt in der Tat das, was Paulus in Damaskus erkannte. Er erkannte, dass es nicht um ihn selber geht. Nicht um seine Frömmigkeit. In Philipper 3 zählt er auf, was er alles hatte, als einige Gesetzliche meinten, sie könnten Paulus noch was erzählen. Und er sagt, ich war beschnitten. Ich habe das Gesetz vollkommen gelebt. Ich war als Pharisäer sogar noch ein Hyperfrommer, ein absoluter Perfektionist. Angesichts aber dessen, was ich in Jesus Christus erkannte, erschien mir alles wie Kehricht, Abfall, Kot, so muss man wörtlich übersetzen. Eine völlige Umwertung der Werte in der Begegnung mit Christus. Was ist uns alles wichtig? Nun, das Gelten vor Menschen, das Weiterkommen in unserer Karriere, das Mehrhaben an Häusle, an Auto, an Gesundheit, Einflussnahme in Vereinen, in Gemeinde, eben Entfaltung, Gelten, Anerkennung. Im Angesicht Jesu Christi gibt es eine völlige Umwertung aller Werte. Das Spannende ist nun, dass in all diesen Belegen, die wir bei Paulus finden, von dieser Damaskus-Begegnung, die Logik nicht etwa die ist, dass jemand zu Paulus gegangen wäre und hätte gesagt, du bist zwar ein vollkommener Pharisäer, aber du bist nur arrogant. Du musst noch die Demut lernen. Und dann am nächsten Tag hätte er nach seinen Exerzitien gesagt, in der Demut macht mir keiner was vor, ich bin der demütigste Fromme, den es überhaupt gibt. Das begegnet mir immer wieder mal wörtlich oder indirekt. Das war nicht der Punkt. Paulus wurde nicht durch Gerichtspredigt bekehrt. Nicht durch Sündenerkenntnis, die man ihm eingepredigt oder in der Seelsorge auferlegt hatte, sondern Paulus wurde gewendet durch die Erkenntnis Jesu Christi, der Herrlichkeit, das heißt der Bedeutung, dem Gewicht, der Faszination Jesu Christi. Herrlichkeit hat im Alten Testament wie im Neuen etwas zu tun, wenn man das wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, mit Majestät, mit Gewichtigkeit, mit Strahlen. Das heißt, ein Mensch, der dem heiligen Gott begegnet, ist zunächst einfach überwältigt und fasziniert. Zur Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes gehört die Wirkung auf die Menschen, dass die, die das erfahren dürfen, angezogen sind und fasziniert. Sie erkennen plötzlich den Ursprung und die Bestimmung ihres Lebens in ihrem Gegenüber. Bevor man Gott sieht und erkennt, meint man sich selber zu kennen und Gott ist der Fremde. Wer Gott aber sieht in seiner Herrlichkeit, ist so fasziniert, überwältigt von dieser Liebe, von dieser Heiligkeit, von dieser Wahrheit, dass er plötzlich sich selber nicht mehr kennt und sich mit Gott identifiziert, ihm zugehörig weiß und ihn als seinen Gott erkennt. Ich erinnere mich dran, es war keine Offenbarung vor Bad Ems bei mir. Ich bin auch nicht vom Fahrrad gefallen vor lauter Erleuchtung oder umgekehrt gegen die Laterne und dann habe ich Lichter gesehen. Es war weniger spektakulär bei mir. Aber meine erste Erkenntnis in der Gottesbegegnung war, du bist mein Gott. Ich brauchte keinen Konfirmandenunterricht in dem Augenblick mehr, sondern ich kam zum Glauben, weil Gott mir als mein Gott begegnet ist. Der Mensch ist fasziniert, wenn er es mit Gott selbst zu tun hat. Und sind wir noch nicht fasziniert in unserem Glauben, haben wir Gott noch nicht gesehen. Die zweite Wirkung ist dann, dass der Mensch, der durch das Geheimnis der Faszination der Herrlichkeit Gottes angezogen wird, zugleich erschrickt über sich selbst. Das heißt, in der Identifizierung mit diesem heiligen, herrlichen Du, mit diesem Herrn der Herrlichkeit, der Faszination, des Überwältigenden, verfremdet sich plötzlich meine Selbstbeziehung und ich sehe im Licht meinen eigenen Schatten. Insofern ist es richtig und wurde in der Erweckungsbewegung von Anfang an betont, dass Sündenerkenntnis und Buße zum Glauben kommen dazugehören. Es gibt keinen ernsthaften Glauben ohne die Verfremdung dessen, was nicht Gott entspricht in Hinsicht auf das eigene Leben. Wir rutschen nur in die falsche Religion, sage ich absichtlich in Gänsefüßchen, wenn wir meinen, wir könnten durch die Bearbeitung von Menschen in Verkündigung und Seelsorge sie so lange zusammentrechen, bis sie reif sind fürs Evangelium. Denn indem ich einen Sünder sündig mache, ist er noch kein Gerechter. Indem ich die Nacht schwarz mache, ist sie noch nicht der Tag. Das heißt, die Sündenerkenntnis entstand bei Paulus nicht durch Gerichtspredigt. Sie entstand bei Paulus, das wird oft verwechselt, auch nicht durch Scheitern an der eigenen Frömmigkeit. Das ist eine Verwechslung mit Luther. Nicht? Die beiden sind ja nah aufeinander bezogen. Luther ist zerbrochen an seiner Frömmigkeit. Das heißt, er hat den Gesetzesweg versucht bis zur Selbstauflösung, bis zur Selbstkasteiung im Wortsinn und ist kaputt gegangen dran. Das war nicht Paulus. Paulus ist selbstgewiss und stark den Frömmigkeitsweg gegangen und hat offensichtlich mindestens bewusst nicht gemerkt, dass der Weg nicht zum Leben führt. Er hielt sich für vollkommen. Sondern es war der lebendige Christus, der ihm gegenübertrat, Und um diese Erkenntnis Christi willen, das finden wir sehr schön kontrastiert in Philipper 3, drei folgende, um diese Erkenntnis willen fand plötzlich eine völlige Umwertung seines Lebens statt. Das heißt, wer von Gott so fasziniert ist, wer seine Liebe und Herrlichkeit und Gnade so überwältigend und anziehend erlebt, der kann plötzlich loslassen, was er vorher verkrampft festhielt. Denn wir sind ja im Leben so, wie wir als kleine Kinder schon waren, nicht? Wenn wir ein Bauklötzchen loslassen sollen, weil etwas anderes angesagt ist, dann können wir ein Bauklötzchen, das uns vorher gleichgültig war, ganz verkrampft festhalten. Oder wenn wir im Sandkasten als kleine Kinder plötzlich merken, ein anderer will mein Spielzeug haben, dann wurde das vernachlässigte Spielzeug verkrampft festgehalten. Was halten wir in unserem Leben nicht alles fest? Und je mehr wir verlieren, desto verkrampfter halten wir fest. Wer Gottes Herrlichkeit sieht, der kann loslassen. All das, was vorher noch bestimmend war, den Tag verdorben hat an Sorge oder uns verkrampft sein ließ in unserem Leben, weil wir sagen, hier lasse ich nicht los, hier gebe ich nicht nach, das verzeihe ich nicht. Das ist im Angesicht Gottes plötzlich relativiert. Ich habe etwas gefunden, was mich so fasziniert, ich sage extra fasziniert, weil es nicht um Erschrecken geht, sondern angezogen sein, erfüllt sein, begeistert sein, dass ich loslassen kann. Das ist geschehen, als Paulus Jesus dort in Damaskus gesehen hat. Und er selber sagt in 1. Korinther 15, in der Reihung all der Apostel, 1. Korinther 15, Vers 8, als letztem ist auch mir der Auferstandene erschienen. Das heißt, Paulus selber reiht sich ein in die Reihe der Auferstehungszeugen und er sagt, ich bin der Letzte, der zum Apostel gemacht wurde durch eine unmittelbare Erscheinung des Gekreuzigten und Auferstandenen. Das war seine Qualifikation, die er hatte. In dieser Begegnung mit dem gekreuzigten Auferstandenen hat er sein Leben erkannt. Was war Frömmigkeit vorher? Nun, es war das fleißige Bemühen um ein gottentsprechendes Leben. Und wir dürfen den Paulus vor Damaskus nicht zur Karikatur machen, dann sind wir so schnell mit ihm fertig. Nicht ein arroganter, selbstgefälliger Frommer, nein. Sondern er war ein ganz bemühter, ernsthafter Mensch, der nichts anderes wollte, als Gottes Willen zu tun. Wachsen in der Heiligung, wachsen im Glauben. Er war auch keiner, der meinte, durch eigene Werke sich den Himmel verdienen zu können. Das ist ja immer unser Klischee, dann sind wir mit den Katholiken und den Juden schnell fertig, dass wir sagen, die meinen, man könnte durch eigene Werke als Heide zu einem Heiligen werden. Das sagt weder das Judentum noch sagt die katholische Kirche. Die Gnade als Initiation, als Ausgangspunkt, als Voraussetzung wird überall gelernt, in Israel gelehrt, in Israel, in der katholischen Tradition und in allen Frömmigkeitsformen. Ohne Gnade kommt keiner in den Himmel. Das gibt es gar nicht als eine ernsthafte christliche, jüdische Lehre. Das wird nirgendwo vertreten. Sondern er hat als Pharisäer gesagt, Gottes Erwählung ist das Geschenk. Gottes Willenskundgabe im Gesetz ist Gottes Geschenk, die Tora. Mit Erwählung, die sich in der Beschneidung bei Männern konkretisiert, und seinem Willenskundgabe habe ich jetzt alles, was ich brauche, um mich auf den Weg zu machen. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich gehorchen. Gnade ist die Voraussetzung. Mein gelebtes Leben ist das, was dazukommt. Am jüngsten Tag dann wird es sich entscheiden, ob Gottes Gnade, die mich beruft, erwählt und annimmt und mein gelebtes Leben zusammen genügen, um vor Gott als Richter zu bestehen. Wenn jetzt einige sich innerlich schütteln und sagen, huch, das erinnert mich aber eigentlich mehr an unsere Predigten, die ich zu Hause höre, als dass es mich an einen Pharisäer Paulus erinnert, dann ist das kein Zufall, sondern das genau, was ich meinte mit meinem Einstieg. Nämlich, dass wir heute noch die gleichen Probleme haben wie die Urkirche. Von uns fordert vermutlich keiner die Beschneidung der Männer. Von uns fordert vermutlich auch nur jeder Dritte den Vegetarismus oder das rituelle Beachten von Speisegeboten. Das sind nicht unsere Themen. Bei uns macht es sich anders konkret. Aber es ist noch die gleiche Alternative. Ist Religion, ist Glaube die Entfaltung des Menschen oder ist Religion die Entfaltung Gottes in unserem Leben? Der zweite Punkt. Nun ist es so, dass wir Apostel haben und damit in den ersten Jahren ja eine große Hilfe. An wen wende ich mich als verunsicherte galatische Gemeinde? An wen wende ich mich in Jerusalem, wenn ich nicht so genau weiß, ja, halte mal jetzt, ist Glaube jetzt das, was wir tun, ist das das, was Gott tut, ist es halbe halbe? Nun, ich halte mich an einen Apostel. Und bis Mitte der 60er Jahre war das auch eine optimale Lösung. Dann hätten wir also einfach nur einen Apostel heute einladen müssen und dann hätten wir gesagt, das ist einer, der hat Jesus selbst gesehen, der hat die Herrlichkeit Gottes unmittelbar gesehen, der muss doch von diesem Sehen der Herrlichkeit her die Kriterien haben, den können wir fragen. Es gibt nur ein Problem. Und das Problem wird uns in Kapitel 2 begegnen, denn Paulus führt es in zwei Themen aus. Ich will es nur andeuten, weil wir ja heute Mittag noch drauf kommen. Das erste Problem, es gab Apostel, die haben gesagt, es gibt Heidenmission und andere Heidenmission gibt es nicht. Es gibt nur die Kombination von Proselytentaufe, das heißt, ich mache erst einen Heiden zum Juden und dann kann ich den zum Juden gemachten Heiden auch missionieren zu dem Messias Jesus. Als eine Variante. Das zweite, wir werden heute Mittag das Problem des gemeinsamen Abendmahls von Juden, Heiden, Christen haben. Da haben Apostel miteinander gestritten. Das heißt, das war der absolute Worst Case, der schlimmste Fall für die Urgemeinde und die frühen Kirchen. Wenn ich als Gemeinde irritiert bin, dann ist das klar, denn wir sind keine Apostel. Dann fragen wir den Apostel. Wenn aber jetzt Paulus und Petrus und die Leute, die sich auf Jakobus beziehen, plötzlich Streit kriegen, dann ist das eine Krise der frühen Kirche. Die Krise, die wir heute noch haben. Wir haben in unseren eigenen Gemeinschaften ordinierte, eingesetzte, ausgebildete Brüder und Schwestern, die verschiedene Meinungen vertreten. Wir haben viele Kirchen, die für sich reklamieren und Gemeinschaften. Unsere Akzentuierung ist richtig. Ohne Zungenrede geht überhaupt nichts oder sobald einer in Zungen redet, ist er schon ein Sektierer. Alles wird vertreten und wir kommen nicht zu einer Mitte. Deshalb dreht einmal den Zettel um, der ja für zu Hause gedacht ist. Nicht, dass es jetzt einfacher wird, aber ich werde es erklären. Wenn bei uns Studierende ankommen, die aus der Jugendarbeit kommen und die in Gemeinschafts- und Gemeindearbeit aktiv waren, haben die ja immer einen rechten Respekt vor der Theologie. Und als ich selbst anfing zu studieren, gab es eigentlich auch nur einen, der mich ermutigt hat von all den Ordinierten und hat gesagt, mach das mal, Hans-Joachim, wie ich dich kenne, ist das dein Weg. Alle anderen haben gesagt, um Himmels Willen, studiere nicht Theologie, da wirst du vor lauter verschiedenen Meinungen vom Glauben abfallen. Dem war nicht so, aber das ist nicht mein Ruhm, sondern das ist ein Beleg dafür, dass Gott einen Menschen halten kann, auch wenn man Theologie studiert. Also das ist nicht ein Beleg für den Gesetzesweg, sondern für den Gnadenweg. Und so ist auch bei Andreas Schäfer, wir haben es ja an der Uni kennengelernt. Also keine Empfehlung der Uni, sondern eine Empfehlung unseres Herrn, der uns auch an der Uni hält. Sind die Widersprüche des Neuen Testaments ein Problem? Nun, wenn wir ein Proseminar machen, dann nehmen wir meinetwegen die Bartimäus-Geschichte. Dann steht es im einen Evangelium, es waren zwei Blinde bei Jericho. Im anderen Evangelium, da saß der Blinde davor. Noch im dritten Evangelium saß er dahinter. Und für manche Studenten fängt da das Problem schon an, dass man sagt, oh, wie lebe ich mit den Widersprüchen der Bibel in Gänsefüßchen. Nun ist das relativ harmlos und die, die es eilig haben, die machen es einfach so, da war es wahrscheinlich einer vorne, einer hinten und zusammen waren es zwei. Dann habe ich das schon harmonisiert, dann habe ich keine Probleme. Wir wissen aber, dass es natürlich viel schlimmere Fragen gibt, zum Beispiel der Heilige Krieg, das Verwerfen von Menschen im Alten Testament. Das sind natürlich Probleme, die uns viel mehr beschäftigen, als jetzt die armen Blinden, die da zum Sehen kommen und wissen nicht, ob sie zu zweit oder alleine sind. Das sind ja die harmlosen Dinge. Der Punkt ist, dass wir auf all dies eine Antwort haben und damit umgehen können. Was sagt Paulus von sich selber? Nun, er sagt, er verkündigt selber, aber er verkündigt natürlich nicht sich selbst, sondern er verkündigt ein Evangelium. Das heißt, Paulus sagt nicht, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben, Das steht auch nicht bei Paulus, das steht bei Johannes, aber der hat es auch nicht von sich gesagt. Sondern Paulus sagt, ich verkündige und ich verkündige das Evangelium. 1, 11 und 12. Hier ist im Griechischen auch eine Sprachregelung, die wir im Deutschen so nicht nachmachen können. Denn Paulus sagt hier, ich evangelisiere das Evangelium. Das ist eine Redeweise, die im Deutschen kein gutes Deutsch wäre, aber das macht so schön deutlich, worum es geht. Das Evangelium ist also Paulus vorgegeben und er untersteht mit seiner Verkündigung diesem Evangelium. Wenn wir jetzt fragen, ja, was ist denn der Inhalt des Evangeliums? Dann erkennen wir hier auch, nämlich, was ist denn passiert, als er das Evangelium bekommen hat? Nun, es wurde ihm Jesus Christus von Gott offenbart. Das heißt, wir haben hier schon drei Ebenen, die wir unterscheiden müssen. Und wir können es uns noch anschaulicher machen, so kann man es auch sehr schön weitergeben, wenn wir praktisch Schalen noch unter diesen Namen machen, nämlich so einen römischen Brunnen, wie es den gibt, einen Brunnen, der aus verschiedenen Schalen besteht und wo jeweils oben aus der Quelle das Wasser in die oberste Schale fließt, in die nächste und jeweils in die darunterliegende, nicht? Und weil die jeweils weiter gefasst sind, empfängt immer die untere Schale das Wasser aus der oberen Schale. Was macht also Paulus, wenn in der Verkündigung der Gemeinde Missverständnisse und Streit sind? Nun, die Gemeinden selber haben sich ja an Paulus gewandt. Wenn auf der Ebene untersten Schale in der Verkündigung es Widersprüche gibt, dann fragt man die Apostel, das Zeugnis der Apostel. Man bittet sie, zu Besuch zu kommen oder man schreibt ihnen einen Brief. In der Regel hat das schon genügt, um Eindeutigkeit zu bekommen. Denn im Wesentlichen waren alle Apostel einer Meinung, dass nämlich Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist, für Juden wie für Heiden und ohne Kreuzenauferstehung Jesu Christi kein Jude und kein Heide teilhaben kann am ewigen Leben. Da gab es keinen Streit und keine Varianten in der apostolischen Verkündigung. Was ist aber, wenn jetzt Paulus und Petrus und die Leute des Jakobus und der Jakobus selbst in einer ernsten Frage verschiedene Anweisungen geben? Da bezieht sich nun Paulus im Streit mit Petrus auf das, was ihnen allen vorgegeben ist, nämlich das vorgegebene Evangelium. Das heißt, Paulus sagt nicht, ich bin die Wahrheit. Er sagt auch nicht, ich habe die Wahrheit. Sondern ich bemühe mich darum, die Wahrheit zu bezeugen. Man nimmt Bezug auf das Evangelium als der Botschaft, die der Auferstandene für Paulus in Damaskus, für die anderen am Ostermorgen ihnen mitgeteilt hat. Und deshalb ist es auch im Neuen Testament so wichtig, dass die Auferstehungserscheinungen nicht nur eine Lichterscheinung waren, eine Blendung. Und dann die Apostel sagen, ja, wenn es plötzlich wieder Licht gibt, dann kann es nicht so trostlos sein. Vielleicht ist dann Jesus auferstanden. Das gibt es in der liberalen Theologie, nicht diese Vorstellung. Die Jünger waren alle ganz verzweifelt und in ihrer Verzweiflung haben sie plötzlich ein Licht gesehen. Wenn man ein bisschen konservativ-liberal ist, sagt man, das Licht ist von Gott veranlasst. Wenn man etwas liberaler-liberaler ist, sagt man, das haben die dann in ihrer Neurose gemacht. Das kennt man in der Trauerarbeit. Wenn man das nicht akzeptieren will, dann fängt man an zu fantasieren und sagt, derjenige lebt und ist gar nicht tot. Nicht? Oder die Großmutter erscheint einem dann im Traum. Nicht? Und das ist dann eine Fantasiererei. Davon steht im Neuen Testament nichts. Sondern alle Visionen des Auferstandenen waren Auditionen zugleich. Das heißt, sie haben gesehen und gehört. Und nun das Entscheidende, was haben sie gesehen und gehört? Nicht nur eine Botschaft. Man kann das, was sie gesehen und gehört haben, so macht es Paulus immer wieder, auf eine Botschaft quasi zusammenfassen. Nämlich zum Beispiel, so sagt der 1. Korinther 15, 3 bis 5, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist. Das wäre so eine Zusammenfassung dieser Botschaft, gestorben für unsere Sünden und auferstanden für uns. Aber der eigentliche Inhalt des Evangeliums ist Jesus Christus als Person. Wir glauben nicht an eine Lehre. Wir glauben nicht an eine Dogmatik. Und wir glauben nicht in diesem Sinne an die Bibel. Wir glauben nicht an die Bibel, sondern wir glauben an den auferstandenen Jesus Christus als unseren Herrn. Jetzt hat dieses Beispiel des Brunnens eine sehr schöne doppelte Wirkung vom Bild her schon. Zunächst einmal muss ich heute demütig sagen, wie kann ich mit solcher Gewissheit davon reden, dass der eine Weg der richtige christliche Weg des Glaubens ist, der andere ist es nicht, nämlich Gottes Entfaltung in mir und nicht meine Entfaltung zu Gott hin. Woher habe ich diese Gewissheit? Nun, weil ich auf der heutigen Verkündigungsebene mein Wasser empfange von der oberen Schale, dem Zeugnis der Apostel. Das heißt, jeder von uns mag ganz authentische Gotteserlebnisse haben. Ob man das nun charismatisch mit dem Heiligen Geist verbindet und enthusiastischen Erfahrungen, oder ob das jemand erinnert, als er hier zwischen den Bibelarbeiten durch den Wald ging und den Glauben ganz intensiv empfunden hat im Gebetsleben. Es ist ganz egal, ob es beim Bibelstudium ist, beim Lesen eines Buches, in einem seelsorgerlichen Gespräch, in einem Gottesdienst, beim Singen. Jeder von uns kann unmittelbare Gotteserfahrungen haben. Aber was hier deutlich ist, keiner von uns kommt am Neuen Testament als Maßstab vorbei. Wenn einer sagt, mir ist eben im Wald mitten im Regen aufgegangen, dass ja Christus in mir lebt und er sich mir entfalten will, habe ich keinen Grund, an der Offenbarung zu zweifeln, denn sie ist im Einklang mit dem, was das Evangelium sagt. Wenn einer aber aus dem Wald nachher nach der Mittagspause rauskommt und sagt, ich habe eine Erleuchtung gehabt und ich habe rausgekriegt, dass die Dreieinigkeit im wahrhaft zu viert ist, dann würde ich sagen, war das der Heilige Geist oder bist du nur gegen eine Tanne gelaufen und hast dann die Lichterscheinung verwechselt mit einer Offenbarung? Warum? Nun, weil es dem Zeugnis der Apostel widerspricht. Der Punkt ist aber, auch die Zeugnisse der Apostel können Verschiedenes akzentuieren. Und hier müssen wir gar nicht ängstlich sein, wenn im Neuen Testament verschieden akzentuiert wird. Wenn Jakobus einen anderen Akzent setzt und Matthäus als Paulus und Johannes. Sondern es ist viel neugieriger und viel spannender für uns, wenn wir sagen, wie passen die verschiedenen Akzentuierungen zusammen. Oft ist es so, dass es einfach ein Unterschied in der Situation ist. Das haben wir auch bei Paulus. Also, wenn die Leute verzagt sind, dann ermutigt er sie. Werden die übermütig wie die Korinther, muss er sie bremsen. Nicht? Das heißt also, es ist ganz klar, auch ich predige verschieden, aber kein anderes Evangelium, weil es ja immer die Frage ist, habe ich es mit einem zu tun, der hysterisch durchknallt, oder habe ich es mit einem zu tun, der fast depressiv ist vor Verzagtheit. Nicht? Da werde ich ja ganz verschiedene Botschaften haben. Aber auch darüber hinaus haben wir festzustellen im Galaterbrief, Apostel mussten auch miteinander um die Wahrheit ringen, denn die Apostel sind nicht Gott. Sie sind nicht die Wahrheit, sie bezeugen die Wahrheit. Und nun ist das Spannende, dass dieses Neue Testament in sich selbst weist auf etwas, was im Neuen Testament über ihm steht, nämlich dem Evangelium, das Jesus Christus selbst erschlossen hat. Und hier haben wir wieder dasselbe Prinzip. Das Neue Testament ist nicht der menschliche Versuch, sich Gott anzunähern, der Wahrheit näher zu kommen, sondern es ist die menschliche Entfaltung Gottes selbst in Menschen und durch Menschen, seine Wahrheit weiterzugeben. Und die Verschriftlichung ist eine Entfaltung dieses Zeugnisses Gottes durch Menschen. Aber das Entscheidende, der Inhalt des Evangeliums ist nicht ein theoretischer Clou. So musst du es machen und dann funktioniert es. Es ist keine Formel, es ist keine Erkenntnis, sondern der inhaltliche Mittelpunkt ist die Person Jesus Christus selbst. Und insofern können wir sagen, das, was für Paulus das Eigentliche war in Damaskus, war nicht eine theologische Vorlesung komprimiert, so wie man heute Datenmengen übers Internet plötzlich runterzieht, nicht? Kann man auch sehr schön hier von der langen Steinbacher Höhe machen und sich wundern, wie viel Inhalt innerhalb von 10 Sekunden darüber geht. Das war nicht der Punkt, sondern der Punkt war, dass er erkannte, es steht und fällt alles mit Jesus Christus. Er ist selbst die Wahrheit in Person. Er ist selbst das Leben. Und Glaube und Frömmigkeit kann nichts anderes sein als Christus Gemeinschaft und Christus Entfaltung im eigenen Leben. Den Studenten habe ich es neulich noch so erklärt, dass man die beiden Wege des Glaubens so unterscheiden kann. Wie komme ich zur Sonne? Nun, die falsche Frömmigkeit sagt, naja, es ist ein bisschen schwierig, aber hier habe ich ja schon mal einen Tisch, dann stelle ich einen Stuhl drauf, irgendwo ist ein Papierkorb, den drehe ich um und dann komme ich der Sache immer näher. Wer so versucht, sich dem Licht anzunähern, der kämpft einen verzweifelten Kampf, denn von der Sonne aus gesehen bin ich auch auf dem wackeligen Papierkorb der Sache nicht viel näher und ehe ich mich versehe, bin ich wesentlich weiter unten, als ich eben noch war. Es gibt nur einen Weg in die Gottesgemeinschaft und das ist der Weg von Gott zu uns. Das war die Erkenntnis, die Paulus in Damaskus hatte, die sein Leben gewendet hat. Jetzt habe ich versprochen, und damit ende ich für heute Morgen, also mein Referat, wir kommen dann ins Gespräch. Der römische Brunnen hat noch ein faszinierendes Zweites. Ich habe ihn ja zunächst von unten nach oben erklärt und habe gesagt, wir sind nur die vierte oder fünfte Schale und wir sind darauf angewiesen, uns am Neuen Testament messen zu lassen. Und das Neue Testament selber misst sich am Evangelium und das Evangelium will keine eigene Größe sein. Es ist die Botschaft von der Person Jesus Christus. Jetzt kommt der Clou. Jesus Christus schafft selbst Erkenntnis in Damaskus. Das war bei Paulus so. Und so kann Paulus in 2. Korinther 4, Vers 6 sagen, wie damals bei der Lichtschöpfung, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, so hat er auch bei mir in Damaskus und bei den anderen Aposteln, bei den Auferstehungserscheinungen gesprochen, es werde Licht und wir haben reflektiert im Angesicht Jesu Christi Gottes eigene Herrlichkeit gesehen und wurden erleuchtet. Nicht? Es wird direkt mit der Lichtschöpfung bei ihm beschrieben in 2. Korinther 4, Vers 6. Wie damals bei der ersten Schöpfung, so jetzt. Jesus Christus. Das Geheimnis des Evangeliums ist jetzt, dass im Evangelium das immer wieder geschieht. Das heißt, das Evangelium ist keine Theorie, der man erst Luft einatmen muss, die man erst beleben muss, sondern für Paulus ist das Evangelium selbst eine Dynamis, eine Kraft. Das heißt, Gottes eigenes heiliges Wort, das Evangelium, wirkt selbst schöpfungsmächtig. Es hat selbst die Kraft. Ja, bei Paulus geht es so weit, dass er sagt, wenn jemand mit dem Evangelium zusammenkommt und er kommt nicht zum Glauben, er wird nicht getröstet, er wird nicht belebt, er wird nicht fröhlich darüber, dann müssen ihm die Augen gehalten sein. Denn wer das Evangelium sieht, der empfindet diese Kraft, diese Faszination und diese belebende Kraft, die im Evangelium liegt. Nicht, er muss es mit Verblendung und Verstockung erklären. Wir machen es immer andersrum. Das heißt, wir sagen, wir wollen evangelisieren und wie können wir dieses 2000 Jahre staubige alte Wort den jungen Leuten jetzt so nahe bringen, dass wir irgendeinen da faszinieren können. Nicht, ist es für Paulus umgekehrt. Das Evangelium hat die Kraft. Dieses Evangelium ist das Geheimnis der Apostel. Das heißt, Paulus mag wohl auch rhetorisch geschickt gewesen sein, ein guter Literat. Er hat das selber runtergehängt, aber das kann ja auch schon wieder Rhetorik sein. Aber das ist nicht das Geheimnis seiner Wirkung. Bis heute kommen Millionen von Menschen und Abermillionen von Menschen über nun 2 Jahrtausende durch das Zeugnis, in diesem Fall des Paulus, vom Evangelium zum Glauben. So viel Dynamis liegt in diesem Wort. So viel Dynamik, so viel Kraft. Jetzt sagen wir, schade, dass Paulus gestorben ist. Da hat der Himmel nicht aufgepasst in den 60er Jahren. Da hat es gleich den Jakobus, den Paulus und den Petrus in einem Jahrzehnt weggerissen. Und dann wurde alles schlechter. Erstens habe ich gesagt, es war vorher gar nicht besser. Und zweitens kommt jetzt eigentlich die gute Nachricht für euch. Das Wasser in der vierten Schale ist, wenn wir es nicht verfälschen und vergiften, kein anderes als das Wasser der Quelle selbst. Ich weiß noch, wie ich als 16-jähriger junger ZVM-Mitarbeiter bis zu Tränen gerührt war. Und Indianer weinen nicht so schnell, schon gar nicht in dem Alter. Als ich mit einem jungen Menschen sprach, mit ihm betete, er mich anschließend anstrahlte und sagt, ich glaube, jetzt bin ich Christ. Als ich das erste Mal erfuhr, dass Gottes Wort noch nach 2000 Jahren, weil es von Jesus Christus ins Evangelium fließt, vom Evangelium in das Zeugnis der Apostel im Neuen Testament, vom Neuen Testament in unsere Verkündigung, in unsere Gespräche, in unsere Seelsorge. Und es wirkt heute wie damals in Damaskus. Das ewige Leben, das dieser 14-Jährige, 12-Jährige, ich weiß nicht gar nicht mehr genau, wie alt er war, damals bekommen hatte, wie viel qualitativer und quantitativer Verlust war von Damaskus bis dahin? Es war dasselbe ewige Leben. Warum? Es war die Gemeinschaft mit dem einen Herrn Jesus Christus, der sich nicht verschleißt. Und das ist die eigentliche Botschaft für uns. Wir haben die Verheißung, dass wir, wie damals die Apostel, Gottes Schöpfungswort weitergeben dürfen. Es werde Licht und es ward Licht. Und versteht ihr jetzt, warum es nicht egal ist, ob wir sagen, naja, ob sich Christus in mir entfaltet, ob ich mich für Christus entfalte? Was soll es? Das sind doch nur grammatische Wortglaubereien. Nein, es geht einmal darum, ob Christus sein Leben, seine Liebe, seine Herrlichkeit hineinsprechen und schenken kann in die Trostlosigkeit der gefallenen Schöpfung und es wird Licht. Oder ob ich selbst mich abmühe und komme nicht weiter als Luther und als Paulus vor Damaskus. Ihr merkt, die Beschäftigung mit dem Galaterbrief ändert etwas für unser Leben. Im ganz Grundsätzlichen. Und wir werden aber merken, wenn wir das heute Mittag, heute Abend entfalten, auch in die einzelnen Fasern unseres Lebens hinein. Vielen Dank.